Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Hallo, meine Kollegin. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke, dass Sie da sind.
An einem kalten, aber sonnigen Tag im Januar bin ich zu Besuch im Zoo Frankfurt. Frau Liefke vom Pressebüro holt mich auf dem Vorplatz ab. Ich bin hier, um ein ganz besonderes Tier zu sehen. Ein Tier, dessen Entdeckung in Australien die wissenschaftliche Community des 19. Jahrhunderts in Aufruhr versetzt hat.
Das Übernachttierhaus. Die Kurzschnabeligel sind ja dämmerungsaktiv.
Die Kurzschnabeligel. Dämmerungsaktive Säugetiere, die, jetzt kommt es, Eier legen. Im 19. Jahrhundert ein Schock. Denn bis dahin hatte man gedacht, dass alle Säugetiere lebend gebären. Die Lebendgeburt wurde sogar als definierendes Merkmal der Säugetiere angesehen. Eierlegen galt dagegen als eine primitive Art der Fortpflanzung. Für primitive Tiere, wie Eidechsen und Frösche.
Wo ist das, der Kurzschnabeligel?
Ja, genau. Ja.
Ach, da ist er ja schon.
Genau, da ist er.
Wow, viel größer als ich dachte. Ist schon so wie ein Huhn.
Also auf jeden Fall größer als so ein kleiner Igel, den man sich so vorstellt.
Die Lebendgeburt hat sich tatsächlich aus dem Eierlegen entwickelt. Man kann das auch noch nachvollziehen. Dieses Häutchen zum Beispiel, das man sonntags nach dem Schälen noch vom Ei pulen muss, das ist bei Menschen die Fruchtblase. Eierlegen ist also der ursprüngliche Zustand. Was aber immer noch unklar ist, ist, wie genau die Evolution das eigentlich macht mit solchen großen Veränderungen. Vom Eierlegen zum Babys bekommen. Die Lebendgeburt scheint uns heute wie das Normalste der Welt. Aber wie und warum ist sie eigentlich entstanden?
Warum legen Menschen keine Eier? Die Evolution der Lebendgeburt. Von Sophia Wagner.
Schätzungsweise 99% aller Tiere legen Eier. Bei den Säugetieren sind es nur 0,1%. Nur 5 von über 5000 Arten. Eine davon ist der Kurzschnabeligel. Zusammen mit den 4 anderen eierlegenden Arten bildet er eine eigene Säugetiergruppe, die Kloakentiere. Der Name kommt daher, dass bei diesen Tieren Darm, Harnleiter und Geschlechtsorgane alle in den gleichen Ausgang münden. Sie haben dafür also nur eine Körperöffnung und das nennt man dann Kloake. Im Zoo Frankfurt nimmt Tierpfleger Martin Rödel mich und Frau Liefke mit hinter die Kulissen. Wir dürfen bei der Fütterung der Schnabeligel dabei sein.
Es riecht wie Fischerei-Exkursion.
Es geht von der Küche des Nachttierhauses mit dem Aufzug ein Stockwerk runter und dann durch eine schwere Metalltür in einen gekachelten Gang.
Ist das jetzt das Gehege von den Schnabeligeln?
Genau, das ist jetzt das Gehege von den Schnabeligeln.
Das Gehege ist der unteren Etage eines temperierten Regenwaldes nachempfunden. Wurzeln, Farne, Rindenspäne, ein kleiner Teich.
Da kommt er.
Der Kurzschnabeligel hat einen watschelnden Gang und sieht den europäischen Igeln recht ähnlich. Auch wenn keine nähere Verwandtschaft besteht. Aber er ist mindestens 4-mal so groß. Außerdem hat er eine röhrenförmige Schnauze, durch die er mit einer langen Zunge sein Essen, Ameisen, einsaugt. Und seine Stacheln liegen anders am Körper. Sieht ein bisschen so aus, als wären sie nach hinten geföhnt.
Ich lege mir sein Futter jetzt mal hin.
Hat er einen Namen?
Also ja, er hat einen Namen. Er heißt Leipzig. Also das kommt ursprünglich aus dem Zoo Leipzig.
Die Kloakentiere und mit ihnen die Schnabeligel sind zwar eine sehr kleine Gruppe, für die Frage nach der Entstehung der Lebendgeburt bei den Säugetieren aber trotzdem extrem wichtig. Denn sie sind die älteste Säugetiergruppe und werden darum von vielen als lebende Repräsentanten für ursprüngliche Säugetiermerkmale gesehen. Weil Schnabeligel heute noch Eier legen, geht man davon aus, dass sich die Lebendgeburt bei den Säugetieren erst nach dem Entstehen der Kloakentiere entwickelt hat. Die Frage ist allerdings, wann war das genau? Denn wenn man wissen will, wie die Lebendgeburt entstanden ist und welche Vorteile sie vielleicht hatte, muss man erstmal wissen, was das damals für eine Zeit war. Wie sahen die Säugetiere aus und wie waren die Lebensbedingungen? Das Problem dabei: Die Evolution der Säugetiere zieht sich über einen recht langen Zeitraum Und die erste Lebendgeburt liegt ziemlich weit zurück. Fangen wir vor 320 Millionen Jahren an. Denn damals sind unsere Vorfahren aus dem Wasser an Land gegangen. Das waren die sogenannten Amnioten. Kleine Tiere, die man sich ein bisschen wie Eidechsen vorstellen kann. Dieser Landgang war nur wegen einer neuen Art der Fortpflanzung möglich. Dem amniotischen Ei. Es hat eine äußere Schale und mehrere Membranen, die das Wasser drin halten, gleichzeitig aber den Gasaustausch ermöglichen. Damit ist das Ei wie ein kleiner, in sich geschlossener Tümpel und eine Schlüsselerfindung in unserer Evolution. Denn für ihre Embryonalentwicklung waren die Amnioten immer noch ans Wasser gebunden. Und das ist auch heute noch so. Vor 320 Millionen Jahren sieht die Erde noch ganz anders aus. Die Landmassen waren im Superkontinent Pangäa vereinigt. Dort war es tropisch warm mit vielen Sümpfen und Feuchtgebieten. Das Klima wird dann aber bald deutlich trockener, was für die Amnioten kein Problem ist, denn sie haben ja ihr Ei. Die Gruppe spaltet sich und über die folgenden 100 Millionen Jahre entwickeln sich viele verschiedene Arten. Die sehen aber alle noch ziemlich reptilienartig aus, entfernt wie die heutigen Warane. Das ändert sich vor ungefähr 220 bis 200 Millionen Jahren. Mittlerweile ist Pangäa in einen Süd- und Nordkontinent zerbrochen. Zu dieser Zeit treten die ersten Säugetiere auf den Plan. Sie haben Tasthaare an der Schnauze, ein Fell und Milchdrüsen. Man kann sie sich wie Frettchen oder Ratten vorstellen. Aber sie legen immer noch Eier. Und sie sind echt klein.
Das ist aber auch ein bisschen chaotisch.
Das macht nichts. Das ist ja Radio, da sieht man gar nichts.
Das stimmt.
Wie klein, das verstehe ich erst, als ich Professor Thomas Martin, ein Fachmann für frühe Säugetiere, an der Uni Bonn besuche. Er zeigt mir fingernagelgroße fossile Kiefer mit stecknadelkopfgroßen Zähnen, die ich unter dem Binokular anschaue.
Ich nehme mal einen. Ich hole mal ein anderes Kieferchen, setzen Sie sich mal dran.
Mhm.
Können Sie den Augenabstand oder was? Rechts, da können Sie drehen.
Dass die frühen Säugetiere so klein waren, liegt an einer anderen Tiergruppe, die sich ungefähr zur gleichen Zeit entwickelt hat. Den Dinosauriern.
Sehen Sie was?
Ja, ich sehe was.
Bis zum Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren gibt es kein Säugetier, das größer ist als ein Dachs. Und weil kleine Knochen sich nur schlecht erhalten, besteht der sogenannte Fossilbericht zu einem großen Teil aus Zähnen, Kiefern und Knochenbruchstücken, die man nur mit der Lupe finden kann. Und das macht auch die Frage nach dem Zeitraum des Entstehens der Lebendgeburt schwierig.
Wir wissen, welche Tiere definitiv oder höchstwahrscheinlich Eier gelegt haben. Und wir kennen einige Tiere, die das definitiv nicht getan haben. Und dann gibt es so etwas wie einen schwammigen Mittelbereich von Wesen, die wahrscheinlich lebendgebärend waren.
Das ist Luke Weaver. Ein Paläontologe, der an der Kent State University in den USA arbeitet. Sein Interesse gilt neuen Entwicklungen bei frühen Säugetieren. Er hat mich übrigens zu Thomas Martin geschickt, um mir dort die Fossilien anzuschauen. Die Tiere, die höchstwahrscheinlich Eier gelegt haben, sind die Kloakentiere, die Vorfahren des Schnabeligels. Die haben sich vor ca. 200 bis 180 Millionen Jahren entwickelt, also noch mitten in der Dinozeit. Danach wird es dann schwammig. Denn zu dem Problem, dass sich die kleinen Knochen der frühen Säugetiere schlecht erhalten, kommt noch ein anderes. Weichteile wie Plazenten, Gebärmütter oder Brutbeutel erhalten sich quasi gar nicht. Und in der Gruppe der Säugetiervorfahren wurde auch noch kein einziges Fossil mit Eiern gefunden. Keines. Denn die Eier der Säugetiere hatten wahrscheinlich ledrige, weiche Schalen. Ähnlich wie bei Schildkröten. Und bei den Schnabeligeln. Und solche ledrigen Strukturen erhalten sich ähnlich schlecht wie Weichteile. Deswegen müssen Paläontologen nach indirekten Hinweisen suchen, wenn sie wissen wollen, wann die Lebendgeburt entstanden ist.
Die besten Erkenntnisse, die wir von frühen Säugetieren in Bezug auf ihre Fortpflanzung gewonnen haben, stammen von der Gruppe der Multituberculata.
Ich hatte vor der Recherche für diese Sendung noch nie von Multis gehört. Was daran liegt, dass es sie nicht mehr gibt.
They went extinct about 35 million years ago or so.
Obwohl sie ausgestorben sind, waren sie über große Teile ihrer 130 Millionen Jahre Existenz aber eine ziemlich vielfältige Gruppe. Kleine Pflanzenfresser. Viele lebten am Boden, manche buddelten Höhlensysteme und lebten dort mit mehreren Generationen zusammen. Später lebten sie auch in den Bäumen.
I always think of them as somewhat squirrel-like, just like we have tree squirrels and ground squirrels. It was probably pretty similar with multituberculates as well.
So wie moderne Eichhörnchen, Ziesel und Ratten. Und sie waren wahrscheinlich lebendgebärend. Dafür gibt es verschiedene Hinweise. Zum einen die Beschreibung des Beckenknochens eines Multis in den 70er Jahren. Es war der erste Fund eines vollständigen Beckenknochens überhaupt. Die polnische Wissenschaftlerin Zofia Kielan-Jaworowska, die den Knochen beschrieben hat, fand nur eine sehr kleine Beckenöffnung. Ihrer Ansicht nach zu schmal zum Eierlegen.
Daraus schloss sie, dass die Multis wahrscheinlich lebendgebärend waren. Ihre Theorie war, dass sie sich ähnlich wie Beuteltiere fortgepflanzt haben.
Denn im Gegensatz zu Säugetieren ist der Beuteltiernachwuchs bei der Geburt noch winzig. Die Schwangerschaft ist kurz, Stillzeit und Wachstumsphase im Brutbeutel sind lang. Wenn die Theorie von Zofia Kielan-Jaworowska stimmt, würde das bedeuten, dass die Lebendgeburt sich schon recht früh entwickelt hat. Kurz nach der Abspaltung der Kloakentiere vom Stamm der Säugetiere. Allerdings ist die Beschreibung von nur einem Beckenknochen, bei dem man sich noch nicht mal sicher sein kann, ob er von einem Männchen oder einem Weibchen stammt, ein etwas spärlicher Beweis.
And then myself and my colleagues a few years ago published a paper where we were using bone histology.
2022 hat Luke Weaver mit Kollegen darum eine Knochenhistologie gemacht. Dabei schaut man sich die Mikrostrukturen von Knochen in einer Computertomographie an. Das geht erst seit kurzem, weil die Scanner vorher einfach noch nicht die notwendige Auflösung hatten. An den Knochenstrukturen kann man die Dauer bestimmter Wachstumsphasen ablesen. Darüber kann man zum Beispiel die Länge der Stillzeit eines Tieres bestimmen, weil das Knochenwachstum in dieser Zeit ein ganz bestimmtes Muster hinterlässt. Luke Weaver und seine Kollegen haben genau das gemacht. Sie haben die Knochenstrukturen von Multifossilien mit den Knochenstrukturen von modernen Säugetieren verglichen.
Und unsere Schlussfolgerungen aus dieser Studie waren, dass die Multituberkulaten wahrscheinlich eine Fortpflanzung hatten, die der von Plazentatieren ähnlicher ist als der von Beuteltieren.
Die Knochenstruktur lässt auch Aussagen über die Länge der Schwangerschaft zu. Wahrscheinlich waren es um die 30 Tage.
And that's right in line with like rodents, especially smaller rodents and things like shrews, for instance. So basically small placental mammals.
Genau wie viele kleine Nagetiere heute. Die Funde waren erstaunlich, weil viele Fachleute der Meinung sind, dass die Beuteltiere in ihrer Fortpflanzung primitiv sind. Die Lebendgeburt der Beuteltiere wird praktisch als Vorstufe oder Zwischenstufe gesehen, aus der sich dann später die richtige Lebendgeburt entwickelt hat. Wenn Luke Weaver und seine Kollegen richtig liegen, wäre allerdings die Lebendgeburt, wie sie bei uns abläuft, lange Schwangerschaft, kurze Stillzeit, vor den Beuteltieren entstanden. Die wären dann kein primitives Zwischenstadium, sondern einfach nur speziell. Sie haben ihren eigenen Weg gefunden.
Wahrscheinlich gab es eine viel ältere Art von Plazenta, für die es heute kein gutes Analogon gibt. Und es würde mich nicht überraschen, wenn Multituberkulaten und sogar die frühen Beutel- und Plazentatiere etwas hatten, für das wir heute kein gutes Analogon haben.
Um mehr über den Entstehungszeitraum der Lebendgeburt herauszufinden, will Luke Weaver als nächstes die Knochenstrukturen von ausgestorbenen und noch lebenden Kloakentieren untersuchen. Am europäischen Synchrotron in Grenoble.
And so what we're hoping is that we can identify either a tissue structure or tissue pattern that we can say with some degree of confidence is associated with egg laying.
Er hofft, mit Hilfe der Strahlenquelle eine Knochensignatur zu finden, die nur bei Tieren vorkommt, die Eier legen. Damit kann man vielleicht wirklich herausfinden, wann die Säugetiere vom Eierlegen zur Lebendgeburt gewechselt sind. Aktuell kann man nur sagen, dass es irgendwann zwischen dem ersten Auftreten der Kloakentiere und den ersten Multis passiert ist. Wahrscheinlich. also grob vor 200 bis 165 Millionen Jahren. Diese große Zeitspanne und die Tatsache, dass es einfach schon verdammt lange her ist, erschweren Antworten zum Wie und Warum der Lebendgeburt bei den Säugetieren. Vielleicht werden wir es nie wissen. Aber zum Glück ist die Lebendgeburt nicht nur einmal entstanden, sondern mindestens 150 Mal. Davon ungefähr 120 Mal bei Eidechsen. Und im Vergleich zu den Säugetieren sind viele Eidechsen erst seit relativ kurzer Zeit dabei.
Let me take you into our molecular lab where we do some of our genetic research using lizards.
Was klar ist, bis aus dem Eihäutchen die Fruchtblase entsteht, muss viel passieren. Der Körper der Mutter muss zum Beispiel Wege finden, einen wachsenden Embryo mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Und die Kalkdrüsen, die die Eierschalen bilden, müssen abgeschaltet werden. Denn durch die Schale kann im Körper kein Gasaustausch stattfinden, um nur zwei Aspekte zu nennen. Wenn man wirklich verstehen möchte, wie diese Umwandlungen funktionieren, muss man sich die Gene anschauen, die hinter den sichtbaren Veränderungen liegen. Und genau das macht Professorin Catherine Elmer, die an der Universität in Glasgow arbeitet.
So here I have a big freezer and all the drawers are labeled by numbers and we can see here in some of these boxes it says Zootoca vivipara embryos and eggshells.
Die Eidechsenart, mit der Catherine Elmer arbeitet, ist die Waldeidechse Zootoca vivipara. Waldeidechsen können um die 20 cm groß werden und sind braungrau mit einem schwarz-weiß getüpfelten Strich entlang des Rückgrats. Sie sehen also eher unscheinbar aus, sind was ihre Fortpflanzung angeht, aber ziemlich außergewöhnlich. Während einige südeuropäische Populationen Eier legen, ist die Art in nördlichen Gebieten seit ca. 4,5 Millionen Jahren lebend gebärend. Auf einer Wiese in den Alpen treffen sich die verschiedenen Populationen. Es kommt sogar zu Hybridisierungen. Catherine Elmer hat hier einige Sommer damit verbracht, Eidechsen zu fangen und Proben zu sammeln. Sie hat mir Videos geschickt, in denen man sieht, wie sie und Mitglieder ihres Teams mucksmäuschenstill in gehockter Haltung über der Wiese kauern. Dann schnellen die Hände plötzlich Richtung Boden, um eine kleine Eidechse vorsichtig aus dem Gras zu ziehen. Die Eidechsen, die auf dieser Wiese leben, in der gleichen Umwelt, von der gleichen Art, aber mit unterschiedlicher Fortpflanzung, sind die perfekten Studienobjekte, um mehr über die Genetik hinter den verschiedenen Fortpflanzungsstrategien zu erfahren. Denn welche Gene für die Evolution der Lebendgeburt wichtig sein könnten, war lange gar nicht klar.
Unsere Studie war wirklich die erste, die definitiv sagen konnte, dass dies die Gene sind, die mit diesen verschiedenen Merkmalen verbunden sind.
That are associated with these different traits.
Also mit Eierlegen und Lebendgeburt. Bei der Analyse kam 2021 heraus, dass die Lebendgeburt bei den Eidechsen einen wesentlich komplexeren genetischen Hintergrund hat als das Eierlegen. Zum Beispiel wurden 439 Gene identifiziert, die bei der Lebendgeburt in Zusammenhang mit dem längeren Verbleiben der Embryos im Körper der Mutter stehen. In Merkmale wie die Dicke und den Kalkgehalt der Eierschale waren dagegen nur 38 Gene eingebunden. Die Lebendgeburt bei Eidechsen ist natürlich anders als bei den Säugetieren. Es gibt zwar Arten, die so etwas wie eine einfache Plazenta entwickelt haben, die Waldeidechse gehört allerdings nicht dazu. Ihre Jungen werden auch im Körper noch über den Eidotter ernährt. Es ist also noch eine vergleichsweise einfache Form der Schwangerschaft. Aber Eidechsen sind auch Amnioten, haben also auch das amniotische Ei als Urzustand. Deshalb laufen grundsätzlich ähnliche Prozesse ab. Und die Mütter sind mit den gleichen Problemen konfrontiert.
And so in our research we see that genes associated with inflammation and immune response are suppressed during pregnancy in live-bearing lizards.
Ein Hauptunterschied zwischen Eierlegen und Lebendgeburt ist, dass Eier recht schnell gelegt werden, während bei der Lebendgeburt Mutter und Embryos in wesentlich engerem Kontakt stehen. Damit das klappt, muss das Immunsystem der Mutter runtergeregelt werden. Das sieht man auch an der Aktivität der dafür verantwortlichen Gene.
This is something that's the same in mammal pregnancy.
Das ist etwas, was auch bei der Schwangerschaft von Säugetieren vorkommt. Und auch bei Menschen. Wenn Frauen eine Fehlgeburt haben, gibt es oft dieses Problem aufgrund der Aktivierung des Immunsystems.
Und es gibt weitere Gene, die auch bei Säugetieren aktiv sind. Zum Beispiel solche, die mit dem Gewebeumbau zusammenhängen und mit einer stärkeren Durchblutung. Diese Gene sind wichtig für den teilweisen Umbau des Eileiters zur Gebärmutter. Wie all diese Merkmale sich allerdings auf einmal zusammen verändern, ist etwas, was Evolutionsbiologen noch nicht verstanden haben.
Lange Zeit hielt man eine große, zusammenhängende genomische Umwandlung für den magischen Ursprung der Lebendgeburt. Aber es hat sich herausgestellt, dass das nicht der Fall ist.
It turned out not to be the case.
Aktuell deuten viele Daten eher auf eine schrittweise Umwandlung hin. Die Gene, die Catherine Elmer 2021 identifiziert hat, liegen im Erbgut zum Beispiel auch an ganz unterschiedlichen Stellen. Gleichzeitig kann es aber nicht ewig gedauert haben. Denn das Übergangsstadium vom Eierlegen zur Lebendgeburt ist wahrscheinlich mit vielen Nachteilen verbunden.
They don't hang around in the middle for a long time. And we think that's because it's a fitness valley.
Das ist Professor Camilla Whittington. Auch sie forscht an der Evolution der Lebendgeburt. Ebenfalls mit Eidechsen. Allerdings arbeitet Camilla Whittington an der Universität Sydney mit australischen Eidechsen.
So that's the three-toed skink and the southeastern slider.
Das Besondere an diesen Reptilien, sie gehören zu einer Handvoll Arten, die sich mitten in der Übergangsphase befinden. Die Mütter legen zwar Eier, allerdings sind die Embryos in diesem Stadium schon vergleichsweise weit entwickelt. Und die Schale der Eier ist dünn und ungleichmäßig.
So very weird and very unusual.
Camilla Whittington will herausfinden, ob diese Eidechsen weniger erfolgreich sind als vergleichbare Arten, die Eier legen oder lebendgebärend sind. Ein Grund, warum das Übergangsstadium als nachteilig angesehen wird, ist, weil es kaum Tiere in diesem Stadium gibt.
Der andere Grund, warum wir glauben, dass diese Übergangsformen in bestimmten Umgebungen wahrscheinlich weniger vorteilhaft sind, ist, dass bei einer unvollständig verkalkten Eierschale, die recht dünn ist, der Inhalt in einer trockenen Umgebung zum Austrocknen neigen könnte, weil das Wasser leichter entweichen kann.
Außerdem sind die Embryos in ihren dünnen Schalen wahrscheinlich auch anfälliger für Räuber und Krankheiten. Und da ist auch wieder das Problem mit den Eierschalen, die den Gasaustausch zwischen Mutter und Nachkommen behindern. Bisher sind das allerdings nur Hypothesen. Camilla Whittington will die jetzt mit Daten untermauern. Und es gibt noch eine andere wichtige Frage bezüglich der Entstehung der Lebendgeburt. Warum gibt es sie überhaupt? Die Lebendgeburt der Plazentatiere wird oft als die bestmögliche Fortpflanzung dargestellt. Das liegt eventuell auch ein bisschen daran, dass wir Menschen es so machen und es deshalb ja das Beste sein muss. Aber 99% der Tiere scheinen mit Eierlegen sehr gut zurechtzukommen. Was sind also die Vorteile der Lebendgeburt?
I mean, for a lot of evolutionary questions, we can't say for sure, right? And that goes for this one as well. But we have some ideas about costs and benefits of egg laying versus live birth.
Als Vorteil der Lebendgeburt gilt, dass die Embryos im Körper vor Regen, Hitze, Raubtieren und Krankheiten besser geschützt sind. Die Mutter bleibt außerdem mobiler und sie muss keine Niststelle finden. Klingt für mich aber alles nicht so vorteilhaft, dass man dafür 9 Monate Schwangerschaft und dann auch noch die Geburt von einem schon ziemlich weit entwickelten, sprich großen Nachkommen in Kauf nehmen wollte. Camilla Whittington ist selbst gerade schwanger und stimmt mir zu.
I hear you. I'm pregnant at the moment actually, and I've been thinking egg laying would be easier.
Als Nachteil gilt zum Beispiel, dass Schwangerschaft und Geburt einen höheren Energieeinsatz von der Mutter fordern. Außerdem reduziert sich die Zahl der möglichen Nachkommen. Denn man kann wegen des begrenzten Körpervolumens nicht so viele Babys auf einmal bekommen, wie man Eier legen kann. Eierlegen und Lebendgeburt haben also beide jeweils Vor- und Nachteile. Und die können je nach Klimabedingungen und Art auch nochmal variieren. Also schon wieder eine Frage, die man nicht klar beantworten kann. Schon gar nicht für einen Prozess, der so lange zurückliegt wie die Evolution der Lebendgeburt bei den Säugetieren. Gibt es denn auch Tiere, die wieder zurückgewechselt sind zum Eierlegen?
I mean, lots of ink has been spilled, especially about maybe almost 10 years ago. There was a lot of argument.
Das ist eine große Kontroverse. Nicht ganz so dramatisch wie mit den Schnabeltieren und dem Eierlegen vor 150 Jahren, aber ebenfalls hitzig.
It is. It's a big science fight. Yeah, there are people who say that it's absolutely impossible. There are people who say it happens all the time.
Das ist wieder Catherine Elmer. Sie hat Anfang März in Südfrankreich ein Experiment gestartet, das genau das testen soll. Kann Eierlegen sich aus der Lebendgeburt zurückentwickeln? Denn dort lebt eine Eidechsenart, bei der genau das schon länger vermutet wird.
Wir waren bisher aber nicht in der Lage, das zu untersuchen, weil wir nicht wussten, was die Gene sind für die Lebendgeburt.
Und weil das Sequenzieren ganzer Genome noch bis vor kurzem extrem kostspielig und aufwendig war. Catherine Elmer hofft mit ihrer anstehenden Studie, weitere Kandidatengene für die Lebendgeburt und das Eierlegen zu identifizieren. Die möchte sie dann mit den Genen anderer lebendgebärender Tiere vergleichen, um so besser zu verstehen, wie der komplizierte Wechsel vom Eierlegen zur Lebendgeburt funktioniert. Und sollte in der Studie herauskommen, dass man von der Lebendgeburt prinzipiell auch wieder zu den Eiern zurück kann, würde das auch für die Säugetiere neue Fragen aufwerfen. Denn dann könnte die Lebendgeburt ja zum Beispiel auch schon früher, vor den Kloakentieren entstanden sein. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie wenig Konkretes wir bisher über die Entstehung der Lebendgeburt wissen. Etwas, das unser Leben als Menschen so fundamental prägt. Aber die Möglichkeiten in der Wissenschaft haben sich in letzter Zeit rasant weiterentwickelt. Nicht nur in der Genetik. Dank moderner Computertomographen können wir heute einen ganz neuen Blick auf die alten Knochen in den Fossiliensammlungen werfen. In einem Detailreichtum, der noch vor wenigen Jahren unmöglich war. Ich bin ziemlich gespannt, was Forscherinnen und Forscher in den nächsten Jahren über die Evolution der Lebendgeburt lernen werden.
One of the wonderful things about evolutionary biology is that there are so many mysteries.
Das Wunderbare an der Evolutionsbiologie ist, dass es so viele Rätsel gibt. Aber das etwas Frustrierende daran ist, dass wir nie wissen werden, ob wir genau richtig liegen, weil wir immer noch keine Zeitmaschine haben.
But I think one of the slightly frustrating things is that we're never going to know if we're exactly right, because we don't have a time machine.
Warum legen Menschen keine Eier? Die Evolution der Lebendgeburt von Sophia Wagner. Es sprachen Jean-Paul Beck, Katharina Wolter und die Autorin. Ton und Technik Sven Speich und Sascha John. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.